SWR 2 Zeitgenossen.
Gefühle schreiben Geschichte. Wie Gier, Hass und Liebe die Menschen umtreiben, davon erzählt ein großer Ausstellungs-Dreiteiler im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart. Der letzte Teil, die Liebe, wird dann im Herbst, im Oktober zu sehen sein. Museumsdirektorin Professor Dr. Paula Lutum-Lenger hat die Gefühle für museumsreif erklärt. Seit Jahrzehnten ist sie diejenige, die in Stuttgart Geschichte in Szene setzt, und sie erklärt Studierenden an der Universität Tübingen, wie man das macht und vor allem, was da überhaupt ins Museum sollte. Frau Professor Lutum-Lenger, in irgendeiner Ankündigung habe ich über Sie gelesen. Sie durchforstet Speicher und Wohnungen, lässt sogar die Bagger auffahren auf der Suche nach Alltagsgegenständen, die baden-württembergische Geschichte erzählen. Wann und wo haben Sie das letzte Mal die Bagger auffahren lassen?
Oh je, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich erst ein einziges Mal haben wir einen Bagger auffahren lassen. Das war im Vorfeld einer auch damals großen Landesausstellung zum 40-jährigen Landesjubiläum Baden-Württemberg. Die Ausstellung Schauplatz Südwest hat 1992 stattgefunden. Und im Vorfeld dieser Ausstellung haben wir in einem Bombentrichter aus dem Zweiten Weltkrieg sogenannten Kriegsschrott bergen lassen. Und Teile dieses Kriegsschrott, also Waffen, Helme, Kochtöpfe, alles, was Menschen in diesen Bombentricher hineingeworfen haben, der wurde dann eben ausgebaggert und ausgegraben, und Teile davon waren in der Ausstellung zu sehen, wurden dort präsentiert, und die anderen Teile sind ins Depot des Hauses der Geschichte gesammelt.
Der Bagger ist dann nicht so, sagen wir mal, alltagsüblich.
Nein, absolut. Also deshalb ist es mir, glaube ich, auch noch so gut in Erinnerung, weil es nur ein einziges Mal vorgekommen ist bislang.
Genau, damals ein Jubiläum, und jetzt darf sich ja das Land Baden-Württemberg nochmal feiern lassen. Vor 70 Jahren wurde der Südweststaat aus der Taufe gehoben. Was würden Sie denn jetzt diesem Land, dem Land Baden-Württemberg, gern noch sozusagen als Ausstellungsstück zum Geburtstag schenken?
Ja, Museen verwahren ja Ausstellungsstücke und verschenken sie nicht.
Also ich dachte, vielleicht wollten Sie vielleicht beim Ministerpräsidenten anklopfen, ob er Ihnen ein Geschenk macht, sozusagen.
Ja, also der Ministerpräsident ist ja Schirmherr unserer großen Landesausstellung zur Liebe. Nachdem wir in den ersten beiden Trilogieteilen Gier und Hass die eher gesellschaftszerstörerischen Aspekte von Emotionen im Vordergrund hatten, wird bei der Liebe vor allem die Frage nach einem positiven Beitrag für den Zusammenhalt von Gesellschaft aufgeworfen. Also wie kann Liebe eine politische Kultur unterstützen? Wie kann Spaltung und Zerfall von Gesellschaft verhindert werden? Und dafür präsentiert die Ausstellung Geschichten von der Liebe, Liebe zwischen Menschen, aber auch die Liebe zum Land. Die Nationen führen Krieg gegeneinander, die Menschen verlieben sich ineinander. Wie geht das? Und wie kann man das ausstellen und welche Objekte gibt es dazu? Das sind viele private Geschichten, die sehr wohl aber auch eine politische Bedeutung haben. Und das wäre unser Geschenk an das Land und auch an die Bürger und Bürgerinnen. Und ich hoffe, das wird ein angemessenes und auch ein ganz spannendes Geburtstagsgeschenk werden.
Kann ich mir vorstellen. Aber wie ist es, gibt es so etwas, was Ihnen vielleicht noch in Ihrer Dauerausstellung fehlt oder wo Sie sagen würden, dieses Stück, das hätte ich schon immer gerne mal gehabt, aber aus verschiedenen Gründen hat es einfach noch keinen Platz gefunden im Museum oder wir konnten es nicht erwerben. Gibt es da noch irgendwie so ein Teil, wo Sie sagen, das wäre mir noch ganz wichtig?
Es ist ja immer die Frage, wie materialisiert sich Geschichte? Beispielsweise, wenn wir jetzt etwas nehmen wie die Landesgründung Baden-Württemberg. Wir haben diesen Ton von Reinhold Meyer. Es ist 12.30 Uhr und wir haben seine goldene Taschenuhr, die das zeigt. Aber wir haben kein filmisches Material dazu, obwohl es ja aus dieser Zeit viele Filme gibt. Es gibt nur das Tondokument, kein Filmdokument, auch keine Fotos, interessanterweise. Und das wäre natürlich großartig, ein Foto zu haben oder auch einen Film zu haben, der zeigt, wie er von dieser Uhr abliest. Es ist 12.30 Uhr, wie er das sagt und dann den Südweststaat ausruft.
Das war praktisch dieser Stichtag, eben der 25. Ja. April 1952 in der verfassungsgebenden Versammlung. Da hat er eben diese Geste gemacht, die weltberühmt oder zumindest landesberühmt geworden ist, nicht wahr? Sicher, dass er auf die Taschenuhr geguckt hat und hat erklärt, jetzt besteht dieses neue Bundesland um 12.30 Uhr. Aber wenn man in das Haus der Geschichte Baden-Württemberg kommt, dann trifft man eben nicht sofort auf diese Taschenuhr, sondern sie fangen ja schon sehr viel früher an. Die Geschichte bei Ihnen beginnt 1790 mit einer Art Flickenteppich, so einer begehbaren Karte, gleich eben zum Auftakt der Ausstellung, der Dauerausstellung. Und da werden eben die einzelnen deutschen Territorien unter Napoleon dargestellt. Wieso gehen Sie so weit zurück, wenn es doch eigentlich, wie man sich vorstellen würde, um Baden-Württemberg geht?
Ja, wenn man das Haus der Geschichte Baden-Württemberg betritt, kommt man tatsächlich zu einer interaktiven Landkarte, die den Flickenteppich des Landes Baden-Württemberg zeigt, also in den äußeren Umrissen beinahe gleich, so wie das Land heute aussieht. Am Anfang war Napoleon, die berühmte These von dem Historiker, Münchner Historiker Thomas Nipperdey, ist für die deutsche Geschichte durchaus immer wieder diskutiert, aber der politische Aufstieg Badens und auch Württembergs vollzog sich in Staatsgründungen von Napoleons Gnaden, wenn man so möchte. Und diese territoriale Neuordnung, wie wir das nennen, in der aus diesem bunten Flickenteppich von 250 kleinen und kleinsten Territorien, Reichsritterschaften, geistige Territorien, auch freie Reichsstädte, wie daraus am Ende vier Länder bleiben. Also aus dem Herzogtum Württemberg wird das Königreich Württemberg, der württembergische Herzog steigt zum König auf, aus der Markgrafschaft Baden wird das Großherzogtum Baden, Baden vervierfacht seinen Besitz und die Fürstentümer Hohenzollern-Heching und Hohenzollern-Sigmaringen bleiben souverän. Also diese vier Länder bleiben am Ende. Ein großer Gebietszuwachs für den württembergischen Herzog, der zum König aufsteigt, für den badischen Markgrafen, der zum Großherzog erhoben wird und die beiden Fürstentümer, die eben souverän bleiben. Dieser Macht- und Gebietszuwachs, ja, im Machtschatten Napoleons, bedeutet einen großen Einschnitt für das Land und auch für die Bevölkerung.
Nun sind Sie ja kein baden-württembergisches Gewächs, sondern Sie kommen aus Westfalen, aus der Münsteraner Ecke, sind aber schon sehr früh dann in den 80er Jahren hierher gekommen. Können Sie sich noch erinnern, was für einen Blick Sie damals hatten auf dieses Bundesland, auf Baden-Württemberg? War Ihnen das irgendwie ganz fremd oder dieser Südwesten doch schon irgendwie bekannt? Haben Sie das noch in Erinnerung?
Was für mich eine große Herausforderung war, war in einem Museum zu arbeiten. Es war eigentlich immer mein Traum, in einem Museum zu arbeiten von Anbeginn. War auch der Grund, warum ich mein Studium so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Also Fächer zu studieren, die sich auch mit Museumskunde beschäftigen.
Genau, das kann vielleicht noch sagen, Sie haben in Münster Volkskunde, Soziologie und Frühgeschichte studiert. Und Publizistik, glaube ich.
Publizistik und Vor- und Frühgeschichte studiert. Und das war eine große Herausforderung, vorher in einem nordrhein-westfälischen Museum, in einem Industriemuseum gearbeitet. Und das fand ich eine große Herausforderung, sich jetzt mit der Landesgeschichte und eben auch mit historisch-politischen Fragestellungen zu beschäftigen.
Jetzt ist aber Nordrhein-Westfalen ja auch so ein Bindestrichland. Haben Sie da so ähnliche Konflikte oder auch so dieses Frotzeln über das andere Landesteil oder so? Haben Sie das da auch wahrgenommen, wie das hier in Baden-Württemberg oder wie halt die Schwaben über die Badener reden? Haben Sie sowas auch wahrgenommen?
Solche Rivalitäten kennt man natürlich in Nordrhein-Westfalen auch. Also nicht alles, was Westfalen über Rheinländer und Rheinländer über Westfalen und dann kommen in dem Fall ja noch die Lipper dazu, ist immer freundlich und auch nicht immer freundlich gemeint. Von daher war es mir nicht ganz fremd. Ich habe es aber eigentlich immer ein bisschen auch als ja, etwas Folkloristisches oder so vielleicht betrachtet. Dennoch gibt es natürlich schon Gründe und Ursachen, die etwas tiefer liegen. Ja.
Würden Sie sagen, 70 Jahre nach der Landesgründung jetzt, hat sich das verwachsen?
Das kann man, glaube ich, nicht so sagen, denn man stellt ja vielleicht sogar auch bei Zugezogenen fest, dass sie sich ja teilweise an diesen Rivalitäten Badener, Württemberger oder dann in der Unterdifferenzierung Kurpfälzer untereinander, ja, also die Badener und die Kurpfälzer, also Karlsruhe, Mannheim oder Karlsruhe, Stuttgart. Also manchmal merke ich bei Zugezogenen, dass es ein Stück weit mit dem Angekommen im Land auch diese alten Frotzeleien auf einmal Bestandteil des Alltags der Zugezogenen werden. Es ist, glaube ich, für manche ein Indiz dafür, dass sie angekommen sind hier im Land.
Es hat ja auch was Schönes, was Regionales soll es auch sein und darf es auch haben. Und also für mich, sage ich mal, sieht es so aus, dass Sie so mit Leib und Seele Ausstellungsmacherin sind. Ich glaube, Sie haben über 40 verschiedene Ausstellungen gemacht, also nicht nur hier in Stuttgart, sondern auch in der Schweiz und auch in Österreich. 1989 sind Sie eben Ausstellungsleiterin hier geworden im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Was hält Sie so lange bei der Stange?
Also der Gegenstand, die Geschichte Baden-Württembergs bleibt, aber die Herangehensweise ist immer wieder eine andere. Wir können die Geschichte immer wieder unter anderen Gesichtspunkten betrachten, unter neuen Fragestellungen betrachten, auch die bekannten Themen, also die Landesgründung ist immer wieder anders darzustellen. Und wenn Sie sich jetzt unsere Trilogie zu den Emotionen anschauen, wenn dort Themen wie Kolonialisierung, Arisierung oder so etwas auftaucht, dann hätten wir vielleicht früher eine Ausstellung zum Thema Arisierung gemacht. Und heute ist der Raub jüdischen Eigentums Bestandteil einer Emotionentrilogie unter dem Thema Gier wird sie verhandelt. Das macht es für mich wirklich sehr spannend und sehr interessant, immer wieder neue Blickwinkel, neue Perspektiven auf die Geschichte des Landes zu richten und auch immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Wir arbeiten ja von Anbeginn an sehr stark szenografisch, aber auch da gibt es ja Unterschiede, so etwas anzugehen und ein Thema und die Geschichte des Landes erlebbar und erfahrbar zu machen und in Szene zu setzen.
Wie kommen Sie denn zu Ihren Themen? Landesjubiläum oder überhaupt Jubiläen, die berühmten 100 Jahre, sind das sozusagen die Anlässe, um eine Ausstellung zu konzipieren oder geht das irgendwie nach anderen Regeln? Was macht für Sie ein Thema dann am Ende so, dass Sie sagen, das ist wirklich ausstellungswürdig?
Es ist mehreres. Zum einen sind es die Jubiläen. Ganz klar, Jubiläen sind auch immer eine gute Möglichkeit, zusätzliche Mittel für ein Thema, wenn man es mit einer interessanten Fragestellung verknüpft, auch einzuwerben. Beispielsweise das Thema des Ersten Weltkriegs, dem wir 2014 eine große Ausstellung, eine große Landesausstellung gewidmet haben. Und natürlich hatten wir uns auch schon vorher mit dem Thema Erster Weltkrieg beschäftigt. Aber da hatten wir eine neue Herangehensweise. Wir haben das Thema gewählt, der Erste Weltkrieg und die Sinne. Also zu fragen, wie klingt der Krieg, wie schmeckt der Krieg, wie hört sich der Krieg an, wie sieht der Krieg auch aus, wie zerstört der Krieg Sinne. Und ja, der Erste Weltkrieg und die Sinne, das war dann ein interessantes Projekt, ein neues Projekt, ausgehend vom Jubiläum 100 Jahre das Geschehen des Ersten Weltkriegs zurück. Ein anderes Beispiel wurde ausgelöst von einer ganz aktuellen Situation. Das Thema Stuttgart 21, dass die Menschen hier im Land und besonders hier in der Region absolut umgetrieben hat. Und als wir uns als Museum mit der Übernahme des Bauzauns, der damals die Baustelle am Stuttgarter Hauptbahnhof gesichert hat, haben wir vielleicht in mehrerer Art und Weise Neuland betreten. Denn zum einen liefen die Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 noch und wir haben als Haus der Geschichte bereits eine erste Bestandsaufnahme dieses Konfliktes gemacht, von dem man, glaube ich, schon sagen kann, dass die Kultur hier im Land ein Stück weit wirklich erschüttert und verändert hat. Und dieser Bauzaun ist ein, jedenfalls nach unserer Meinung, haben wir diesen Bauzaun als ein herausragendes Exponat und das zentrale, ja, Exponat oder Symbol für den Konflikt um Stuttgart 21 ausgemacht und waren der Meinung, dieses, ja, wortmächtige und große Exponat, das müssen wir im Museum haben. Und wir haben uns dann bemüht, diese 80 Meter Meinungsäußerung und 80 Meter Protest in das Haus der Geschichte, in die Sammlung zu holen, was uns auch nach einigen Schwierigkeiten gelungen ist. Aber damit war ja noch nicht die Frage beantwortet, wann ist der richtige Zeitpunkt, dieses Exponat auch auszustellen.
Genau, sie hätten es ja auch erstmal ins Depot stellen können.
So macht man es üblicherweise bei einem Objekt. Und wir haben uns dann, und da würde ich heute sagen, richtigerweise dazu entschieden, die Geschichte auszustellen, als sie noch qualmte.
Ja? Also sie haben im Prinzip Gegenwart ausgestellt. Der Konflikt lief ja noch.
So ist es. Der Konflikt lief noch und auf der anderen Seite ist der Historiker, wenn man so will, ja auch Zeitgenosse des Ereignisses. Und nicht immer, würde ich sagen, schenkt Abstand auch Objektivität. Ja? Es muss für den Historiker auch möglich sein, Gegenwart auszustellen und die eigene Meinung, also ich sag mal, ohne eigene Meinung sind wir auch so ein tickendes Uhrwerk ohne Zeiger, hat, glaube ich, Barbara Tuchman gesagt, von der auch dieser Ausspruch kommt, Geschichte, die noch qualmt. Aber ich denke, das war richtig, dass wir das getan haben. Wir haben ein Jahr lang alle 2600 Objekte, sage ich einfach mal, Zettel, die an diesem Zaun hingen, inventarisiert, haben sie analysiert, haben sie katalogisiert und haben dann ein Jahr später nach der Übernahme dieses Exponat ausgestellt in seiner ganzen Größe und in seiner ganzen Vielfalt und haben dazu die Kommentare gemacht. Also dort ging eigentlich die Entscheidung, diese Ausstellung zu machen, von dem Erwerb oder von der Übernahme, wir haben ihn ja nicht gekauft, von der Übernahme dieses Zauns in die Sammlung aus.
Ich kann mich noch sehr gut an die Ausstellung erinnern. Es gab auch viele Diskussionen darum und viele waren natürlich erstaunt. Was? Jetzt ist der Zaun schon im Museum. Gehört er denn da überhaupt hin? Und was heißt das jetzt? Bezieht da ein Museum auf einmal Stellung? Das war auch immer so ein Fragezeichen, was ich bei vielen Leuten gesehen habe, die dann diese Ausstellung besucht haben, haben sie natürlich nicht. Sie haben das versucht, eben so möglichst objektiv natürlich darzustellen. Aber klar, es ist schon ein Eingriff im Prinzip. Ja. In dem Augenblick, wo sie es zur Geschichte erklären, obwohl dieser Vorgang noch gar nicht abgeschlossen ist, das ist schon auch irgendwie ein Statement, oder?
Ja, es ist ein Statement, richtig zu sagen, wir sind ein historisch-politisches Landesmuseum. Und das ist auch unser Anspruch und wir stellen unsere Fragen von heute. Und wir haben damals das für ein wichtiges und zentrales Objekt für die Landesgeschichte gehalten, weil wir gesagt haben, das beschäftigt die Menschen so sehr und das treibt die Menschen um. Und natürlich, wo Geschichte noch qualmt, fehlt es nicht an Feuer. Das ist auch richtig, ja. Aber für uns geht es ja darum, anhand der Tatsachen, ich habe ja gesagt, die 2600 oder 800 Exponate, die an diesem Zaun hingen, die muss man wirklich, die Tatsachen, die Dokumente, die Zettel, die Flugblätter, alles, was da hängt, müssen diszipliniert geordnet werden, eingetragen werden und man muss das prüfen, das Material und das anschauen. Und für uns sind all diese Blätter und diese Zettel sind Quellen. Und mit diesen Quellen müssen wir eben umgehen. Schicht für Schicht genau studieren, analysieren, wie wir es mit historischen Quellen, wie wir es mit Feldpostbriefen beispielsweise des Ersten Weltkriegs auch machen würden. Und dann die Dinge einordnen und sagen, wir können hier ablesen, eine gewisse Chronologie. Das ist eben die Arbeit, die wissenschaftliche Museumsarbeit, die man leisten muss, eine Quelle genau zu beschreiben und sie so zu präsentieren. Und die Besucher und Besucherinnen können sich dazu verhalten und sich dann eine Meinung bilden. Und die Menschen waren durchaus ganz dankbar und haben gesagt, ach, das ist ja interessant und dieses oder jenes habe ich nicht gewusst. Und ach, da kommt es her, ach, das ist ein Gedicht, das bezieht sich darauf. Und das war ganz interessant. Wir haben sehr viel positive Reaktionen eigentlich auf diese Ausstellung erhalten. Auch von Menschen, die vielleicht so ein bisschen indifferent auch waren oder auch von denen, die für Stuttgart 21 waren. Bis hin zu dem, dass es Menschen gab, die...
Wobei man sagen muss, es war jetzt keine Ausstellung gegen Stuttgart
21. Nein, überhaupt nicht.
Nicht, dass man das jetzt falsch versteht, sondern sie haben einfach nur das dargestellt.
Dokumentiert.
Die verschiedenen Meinungen natürlich eben auch dokumentiert und so. Und für mich war damals auch noch mal so ein Thema, dass Leute gesagt haben, wieso ist das jetzt im Museum? Will das Museum jetzt quasi sich solcher populären Themen bemächtigen, sage ich jetzt mal, um sich umwogt zu zeigen, um zu sagen, wir sind ganz hip, gerade vorne dran an der Welle, wie Sie schon gesagt haben, wenn die Geschichte noch qualmt, dass ein Museum versucht, da einfach neue Wege zu gehen, dass das aber auch missverstanden werden könnte, so nach dem Motto, man bietet sich an eben aktuelle Geschichten an.
So würde ich es eigentlich nicht betrachten. Ich glaube, ich würde das auch nicht für jeden Fall so entscheiden, wenn man sagen, wenn man jetzt aus aktuellen Diskussionen Objekte übernimmt, muss man sie sofort auch ausstellen. Aber bei diesem Thema, das die Menschen so umgetrieben hat hier im Land und das sehr prägend war für die Jahre, glaube ich, war es der richtige Zeitpunkt, es zu machen und einfach mal einen Schritt zurückzutreten und auf das, was auch der Zaun uns schon erzählen konnte, einfach zu reflektieren und auch versuchen, Strukturen zu erkennen, Inhalte zu überprüfen, vielleicht auch nochmal Hintergründe zu erklären. Ich glaube, mit Anbietern hat das wenig zu tun. Wenn man sich aus heutiger Sicht die Frage stellt, wann wäre denn wohl der richtige Zeitpunkt, diesen Bauzaun auszustellen, dann wäre die Antwort sicher nicht bei der Eröffnung des neuen Bahnhofs. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wenn der Bahnhof eröffnet werden wird, fertiggestellt werden wird, dass dann so viele Menschen bereit wären, eine solche Ausstellung zu besuchen, wie sie es damals waren. Ich glaube, das Interesse an diesem Thema hier im Land oder auch an dieser Diskussion um diesen Zaun, um den Abbruch auch des alten Bahnhofs, war zu keiner Zeit so groß wie zu der Zeit, als wir diese Ausstellung gemacht haben.
Wie ist das, wenn Sie noch mal so bisschen zurückschauen und sich Ihre vielen Ausstellungen, die Sie gemacht haben, so vor dem inneren Auge nochmal Revue passieren lassen. Wie hat sich die Ästhetik geändert, die Ausstellungsästhetik, also im Vergleich zu früher? Also ich denke mal, früher hat man sehr viel konservativer vielleicht ausgestellt, auch mit viel Text, könnte ich mir vorstellen. Und heute, was würden Sie sagen, was sind so die gravierendsten Unterschiede?
Ja, zu dem viel Text vielleicht noch eine Bemerkung unserer allererste Ausstellung 1992. Wir haben begonnen ja mit dem Kriegsschrott, der ausgegraben wurde, war eine Ausstellung, die vollkommen auf kommentierende Texte verzichtet hat, die also ausschließlich aus inszenierten Bildräumen, aus Bühnenbildern bestand. Das war ein spannendes Experiment. Bin auch außerordentlich dankbar, dass wir das damals machen durften. Wir waren zu der Zeit als Haus der Geschichte noch beim Kultusministerium und dort haben wir Zuspruch auch erfahren, das einmal auszuprobieren, zu machen. Das wurde natürlich auch umfassend evaluiert, auch mit Schüler und Schülerinnen. Und am Ende des Tages war das Ergebnis, man braucht schon gewisse Texte, die einem, es ist zumindest leichter, wenn man keine Führung hat, einfach gewisse Einführungen oder so etwas auch zu haben. Also wenig Text, textlastige Ausstellungen haben wir eigentlich, glaube ich, nie gemacht. Der Grad der Inszenierung hat sich vielleicht ein Stück weit gewandelt. Inszenierte Bildräume, szenografische Ausstellungen haben wir von Anbeginn an gemacht, machen wir auch noch heute. Ich denke, dass die Inszenierung vielleicht insgesamt richtigerweise, würde ich auch sagen, abstrakter geworden sind und wir sehr viel stärker sichtbarer und erfahrbarer machen, dass wir von heute aus fragen. Die Fragen haben wir immer schon von heute aus gestellt, aber heute ist es in den Ausstellungen sichtbar, erlebbar, erfahrbar. Und seit einigen Jahren sind sie sehr viel interaktiver geworden, die Ausstellungen. Und sie bieten tatsächlich auch die Möglichkeit, in der Ausstellung Dialoge zu führen, Gespräche zu führen, sich mit dem, was ich sehe, unmittelbar in der Ausstellung auch auseinanderzusetzen. Sei es über Medien oder sei es, wie wir es jetzt in der Dauerausstellung haben, auch über unsere interaktive Geschichtsplattform, dass ich tatsächlich als Besucher eine Rückmeldung geben kann.
Was meinten Sie mit, die Inszenierung ist abstrakter geworden?
Na, wir haben 92 bei unserer ersten Ausstellung Schauplatz Südwest, die damals im Haus der Wirtschaft stattgefunden hat, das Thema Frühling 1945. In allen Quellen kann man lesen, es war ein wunderschöner Frühling, herrliches Wetter. Der Krieg ging zu Ende, die Bienen summten. Und auf der anderen Seite gab es aber Tieffliegerangriffe. Und dieses hat sich niedergeschlagen in einem Raumbild, das aus einer riesig großen, überdimensionalen Biene bestand, die zum einen summte und zum anderen sich dann aber in ein Fliegergeräusch wieder verwandelt hat, und um dann wieder zur Biene zurückzukehren. Und da wurde beispielsweise die Geschichte des Dusslinger Gemeindedieners Möck erzählt, der am Ende des Krieges Durchhalteparolen verkündet, dabei von einem englischen Tieflieger angegriffen wird. Die Glocke erhält einen Durchschuss, kann man bis heute im Haus der Geschichte in der Ausstellung sehen. Und der Gemeindediener kommt dabei ums Leben. Da haben wir tatsächlich auch eine Figur eines Gemeindedieners mit einer Glocke auch ausgestellt. So konkret würden wir sicher heute nicht mehr inszenieren. Das würden wir in einer anderen und abstrakteren Art und Weise machen.
Nun gab es schon mal auch eine Ausstellung zum 50. Geburtstag des Landes 2002. Und das war damals in gemeinsamer Kooperation mit dem Württembergischen und mit dem Badischen Landesmuseum. Und die war betitelt mit 100 Sachen durch die Landesgeschichte. Da wurden dann eben 100 Exponate gezeigt. Zum Beispiel das Nähkästchen der Zarin Maria Fjodorowna war da zu sehen oder auch ein Stück Draht, mit dem sich ein jüdischer Immigrant, um eben dem Zugriff der Nazis zu entgehen, das Leben genommen hatte. Wäre eine solche Jubiläumsausstellung heute noch denkbar?
Also 100 Sachen, 30 Sachen, 50 Sachen geht immer, würde ich sagen. Es ist immer ein Zugang oder das ABC eines Themas geht auch immer, wenn dann 26 Objekte ist ein Zugang, den man immer wählen kann, ist aber vielleicht nicht ganz ideal. Wenn wir sagen, Ausstellung sollte immer eine Narration haben, sollte eine Erzählung haben, dann sind eben solche Ausstellungen 100 Sachen zur Landesgeschichte oder 26 Themen, 26 Aspekte zu diesem oder jenem Thema. Da fehlt so ein bisschen vielleicht das außer der Gesamtüberschrift, ja. Wir haben ja auch schon mal ein ABC der Geflüchteten gemacht, 2015. Da war der Zusammenhalt und das Oberthema war Flucht oder waren Objekte, die Geflüchtete, die nach Baden-Württemberg kamen, eben mitgebracht haben und 26 Geschichten dazu. Das ist immer denkbar. So kommt dann wieder eine Narration in die Ausstellung hinein. Also es ist ein Zugang, es ist vielleicht nicht der ganz ideale oder nicht der anspruchsvollste.
Wobei, daraus höre ich, so würden Sie es heute auch nicht unbedingt nochmal machen, also wenn das nächste 100-Jährige ansteht oder?
Ich glaube, ich würde nach einem anderen Zugang suchen. Das ist spannender.
Ja, also ich frage mich auch immer, also solche Objekte werden dann gezeigt und man fragt sich, wofür steht das eine Objekt jetzt eben? Was sagt mir das über die Geschichte aus? Und da gibt es zum Beispiel bei Ihnen im Haus auch ein Koffer, so ein Lederkoffer, der symbolisiert so ein bisschen die Geschichte der Migration in Baden-Württemberg von Migranten, die diesen Koffer mitgebracht haben oder auch Geflüchteten nach dem Krieg noch, die mit diesem Koffer hier in Württemberg angekommen sind oder in Baden eben auch. Da habe ich mich gefragt, was sagt uns so ein Koffer über diese Menschen und was sagt dann speziell auch über die Migrationsgeschichte in Baden-Württemberg? Also der Koffer könnte ja zum Beispiel auch im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland stehen. Also es wäre ein ähnlicher Koffer. Er würde uns sagen, wir haben Zuwanderung hier im Land. Aber was ist dann das Besondere an der Zuwanderungsgeschichte in Baden-Württemberg?
Es ist immer die persönliche Geschichte, die mit dem Koffer verbunden ist. Wir haben ja viele Koffer. Wäre auch ein interessanter Aspekt, die Geschichten, Koffer und ihre Geschichten auszustellen. Für uns ist der Koffer immer verknüpft mit der Geschichte. Wenn wir beispielsweise in der Abteilung, wo es auch um die Südweststaatsgründung geht, steht der Koffer, den ein Kriegsgefangener aus Lörrach mitgebracht hat, als er 1955, 10 Jahre nach Ende des Krieges, aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde und nach Hause kam. Und der Inhalt des Koffers, der ist in der Ausstellung mit dem Koffer eben zu sehen. Und wir sehen eben darin einen völlig zerlesenen Faust, Goethes Faust, an vielen Stellen unterstrichen, kommentiert. Das Buch, das dem Kriegsgefangenen geholfen hat, die Zeit der Gefangenschaft zu überstehen, zu überleben. Es gibt ein Gebetbuch, das dort ausgestellt ist. Und die Nachricht, die er nach Hause schickt, komme nach Hause, erwartet mich daheim. Weil es für ihn kaum zu ertragen war, seine Mutter nach dieser langen Zeit ja in der Öffentlichkeit an einem Bahnsteig zu treffen. Also da kommt es immer, ja, hat jeder Koffer hat eine besondere Geschichte. Und es geht um die individuelle und die persönliche Geschichte dabei. Nur dann entscheiden wir uns eigentlich, Koffer auszustellen.
Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg ist 1992 sozusagen eröffnet worden als Museum. Ja. Es gab es natürlich schon vorher, also das ist im Prinzip die Idee, schon 1987 wurde sie aufs Gleis gesetzt und es gab dann auch schon Sammlungsbestand. Also sie haben damals schon Exponate gesammelt. Nach welchen Gesichtspunkten? Und nach welchen Gesichtspunkten sind welche Exponate dann auch in die Dauerausstellung gekommen?
Von Anbeginn an haben wir immer Objekte gesammelt, die eine Geschichte erzählen können. Exponate, von denen wir nicht wissen, wem sie gehört haben, wofür sie stehen, welche Geschichte sie erzählen können. Eben irgendein Koffer, den würden wir nicht verwahren und den würden wir auch nicht ausstellen. Das ist die Grundvoraussetzung. Exponate müssen eine Geschichte erzählen. Wenn wir beispielsweise umgeschmiedete Sensen aus der Revolution 1848 aus Dossenbach zeigen, in einer Abteilung, wo wir über ein Gefecht in der Revolution 1848 reden, wenn wir das ausstellen. Die Sensen, die wir dort ausstellen, sind die Sensen, die damals in Dossenbach verwendet wurden. Nicht irgendwelche Sensen, man würde deutschlandweit sicherlich in einigen Museen umgeschmiedete Sensen, die man zu einer Waffe umgeschmiedet hat, das heißt, der Bogen der Sense wird gerade gestellt, damit die Sense zu einer Waffe umgestaltet wird. Da würden wir einige finden, aber diese Exponate, die wir dort ausgestellt haben, das sind Sensen, die bei diesem Gefecht in Dossenbach, wenn man so möchte, dabei waren. Also ein Objekt, das eine Geschichte hat und dadurch wird es zu einem originalen und auch authentischen Objekt. Und das ist das Wichtige. Es ist eben nicht eine Glocke, die einen Durchschuss hat, sondern es ist die Glocke des Dusslinger Gemeindedieners, der beim Verkünden von himmlischen Durchhalteparolen ums Leben gekommen ist. Und es ist die Trommel, mit der der Kriegszustand des Deutschen Reiches 1914 in Warthausen verkündet wurde, in Oberschwaben. Das ist das Objekt, mit dem die Abteilung zum Ersten Weltkrieg bei uns in der Dauerausstellung beginnt.
Sie haben ja schon erzählt, Sie versuchen auch mit Ihren Ausstellungen nah dran zu sein, auch möglichst an gegenwärtigen Geschichten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Ausstellung über den Klimawandel machen wollten, wir hatten ja nun die Situation, dass bei einem Sturm hier das Dach der Stuttgarter Staatsoper weggefegt wurde. Wäre das so ein Objekt, das Sie ins Museum nehmen würden?
Na, es ist ja schon vergeben.
Ja, es ist schon vergeben. In dem Fall, es wird aufgestellt, in der Tat.
Naja, ich gebe zu, wir haben auch darüber nachgedacht, ob das ein Exponat ist. Es ist natürlich ein Objekt, an dem man Klimawandel zeigen kann. Es ist ein Exponat, das mit seiner schieren Größe schon es vielleicht schwierig macht, auch dauerhaft in einer Ausstellung einen Platz zu finden, jedenfalls wenn der Platz begrenzt ist. Aber es ist natürlich ein Objekt, an dem man das zeigen kann. Aber es gibt vielleicht auch andere Exponate, an denen man Klimawandel im Land zeigen kann. Also wenn man auch die Proteste beispielsweise anschaut hier im Land. Es gibt ja diesen Hashtag beispielsweise und steht das Wasser bis zum Hals. Und da gibt es verschiedene Protestaktionen, sowohl im Bodensee als auch im Neckar, in Tübingen oder in anderen Städten. Das ist zum Beispiel ein Thema, zu dem wir sammeln und zu dem wir auch Objekte ins Haus geholt haben. Da kann man sich viele Dinge vorstellen, bis hin zu den Aufnahmen, die Alexander Gerst aus dem All gemacht hat, wo man eine Draufsicht aus dem All auf Baden-Württemberg hat, wo man eben die Veränderung von Landschaft in der Draufsicht erkennen kann. Auch das könnte ein Einstieg zu einem solchen Thema sein. Da sind auch viele andere Objekte denkbar.
Also viele Objekte, die Geschichten erzählen können. Jetzt geht es ja nicht nur darum, auszustellen. Sie als Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg kommt ja auch noch das Thema Bildungsvermittlung hinzu. Also das ist ja auch ein wichtiger Auftrag des Museums. Gibt es da bestimmte Trends? Klar, vieles ist inzwischen interaktiv. Es gibt viele digitale Möglichkeiten, auch Stoffe aufzubereiten. Das ist ja fast schon selbstverständlich, aber wie kommen Sie an die Besucherinnen und Besucher? Wie versuchen Sie, Brücken zu schlagen, auch zu einem jüngeren Publikum?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns und ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Sowohl in der Dauerausstellung als auch in unseren Sonderausstellungen. Wenn ich vielleicht ein Beispiel nehmen darf aus der aktuellen Sonderausstellung zum Thema Hass, da haben wir uns auch mit Fragen der Multiperspektivität beschäftigt. Und wir haben im Laufe jetzt der Ausstellungslaufzeit sogenannte Themenwochen, die sich mit bestimmten Hasskategorien beschäftigen. Die haben wir in den Fokus gestellt. Das waren eben Themen wie Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Sexismus, auch Queerfeindlichkeit. Und für diese jeweiligen Themenwochen, die wir ausgerufen haben, hat eben eine Kollegin, Mitarbeitende von beim Antisemitismus Jüdischen Studierendenunion, der Black Community Foundation, der Migrantifa Stuttgart, der Fachstelle Mobirex, die sich mit Bildung, Information und Monitoring zu rechter Gewalt beschäftigt, oder auch mit Queerdenkerinnen. Und dann haben wir ein Format entwickelt von sogenannten Tandemführungen, dass Vertreter, Vertreterinnen dieser Organisation zusammen mit unseren Geschichtsvermittlern und mit unseren, die Besuchergruppen eben in das Haus holen, sie für unsere Themen interessieren. Dem liegt auch zugrunde, dass wir sagen, es reicht nicht, die Tür aufzumachen, zu sagen, das Haus ist offen, das Haus ist auch offen für alle, sondern auch gezielt diese Gruppen, die ich jetzt genannt habe, auch anzusprechen und sie gezielt zu dieser Fragestellung während dieser Workshops ins Haus zu holen. Ich glaube, so ein Ansatz wird immer wichtiger, ist aber auch nicht dauerhaft und jeden Tag zu leisten, geht aber im Rahmen jetzt von solchen Vermittlungsprogrammen für Sonderausstellungen am leichtesten, oder erstmal ist das so ein erster Schritt. Wie man sowas auf Dauer stellen kann, ist natürlich immer auch eine Frage von Personal und damit auch von Finanzen. Also das ist eine sehr aufwendige Arbeit, für die man eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen benötigt, die diese Arbeit eben machen. Und wir sind in diesem Bereich, wie alle anderen Museen, glaube ich, auch, oder viele Museen, eben nicht so gut personell auch aufgestellt, dass man das eben in dieser Breite ständig so machen könnte. Aber das ist sicherlich ein Ansatz, der vielversprechend ist. All diese Workshops waren ausgebucht und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Workshops waren sehr, sehr angetan von dem, was sie dort erlebt und erfahren haben. Und damit gewinnt man natürlich auch ganz neue Besuchergruppen.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch diese Vorstellung oder so beim Nachdenken, wie kann das Museum morgen aussehen? Da gibt es ja verschiedene Szenarien, die da besprochen werden oder gerade so in der Diskussion sind. Und da geht es immer darum, dass das Museum zum Treffpunkt werden soll, ein kultureller Ort. Und in Ihrer Nachbarschaft, ja direkt um die Ecke, befindet sich das Stadtpalais. Da wird die Stadtgeschichte ausgestellt, aber es ist eben kein Stadtmuseum, deswegen heißt es ja auch eben Stadtpalais. Palais hat natürlich auch noch einen historischen Hintergrund, weil das alte Wilhelmspalais dort war. Aber man möchte fast meinen, die Dauerausstellung im oberen Stockwerk hat eher eine Nebenrolle, weil viel Wert darauf gelegt wird, durch wechselnde Inszenierungen möglichst verschiedenes Publikum auch ins Haus zu holen, auch durch kurze Inszenierungen, also auch kurze Ausstellungen. Also da gibt es so ganz verschiedene Ansätze. Inwieweit spielt das bei Ihren Überlegungen, Ausstellungsgestaltung, auch was Sie eben sagten, nicht nur die Tür offen zu machen, zu sagen, kommt rein, sondern die Leute aktiv ins Haus zu ziehen, eine Rolle?
Wichtiger Gesichtspunkt, die Menschen auch dort abzuholen, wo sie sind, und sie ins Haus hineinzuholen und sie auch zu beteiligen, was wir bei unserer interaktiven Geschichtsplattform, das ist jetzt ein Media Guide für unsere Dauerausstellung. Das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt, wäre dann nicht der Aspekt der Sonderausstellung, sondern Dauerausstellung, ein interaktiver Media Guide, bei dem ich mich selber eben auch einbringen kann, also meine Kommentare dazu abgeben kann. Das ist so ein Gesichtspunkt, der ist entstanden auch unter Einbeziehung, also partizipativ mit sogenannten Critical Friends von Fokusgruppen, die wir gezielt eben, das reicht vom Bäckerchor über Landfrauen, Menschen, die wir einfach in die Ausstellung geholt haben und gesagt haben, findet ihr euch da wieder? Was müsste geändert werden? Wie kann man mit diesem oder jenem umgehen? Also ich denke, das spielt eine große Rolle und der partizipative Aspekt ist wichtig, ist auch einer, den wir sehr pflegen. Man muss ihn aber auch sehr ernst nehmen, wenn man Besucher und Besucherinnen auch beteiligt. Muss man auch mit den Ergebnissen der Beteiligung auch leben und damit auch umgehen. Das ist wichtig. Und etwas anderes ist, was wir ja heute auch diskutieren oder worüber man sich auch viele Gedanken macht, ist das Museum ja als dritter Ort, also als Third Place, wie ein amerikanischer Stadtsoziologe das genannt hat, ist Museum als öffentlicher Ort zwischen ja Privatsphäre und Arbeitsplatz, ist nochmal eine ganz andere Dimension, ja, wo praktisch ja ein öffentliches Wohnzimmer, sag ich mal, eingerichtet wird. Das ist sicher aber nochmal etwas anderes. Ganz neu, würde ich sagen, ist es nicht, dass Museen als Ort immer wieder neu verhandelt werden. Habe ich jetzt in meinem durchaus etwas längeren Ausstellungsleben ja auch schon erlebt. Als ich so Ende der 1970er Jahre war ich noch im Studium, aber da waren Museen Lernorte. Das Museum als Lernort war so die große Überschrift und es waren eben auch Ausstellungen mit vielen erläuternden Texten und das wären sicher eher Dinge auch gewesen für ein Buch, würde ich heute sagen, ganz bestimmt nicht für eine Ausstellung. In 1980er und 1990er Jahren war der Erlebnisaspekt sehr hoch, Museum als Erlebnis- und Freizeitstätte. Und heute sind Museen eben ja Treffpunkte für interkulturelle Begegnungen und partizipative Orte. Und das ist ja auch das Spannende eigentlich an der Museumsarbeit, dass es immer wieder neu verhandelt wird. Und ich glaube, Museum als ein partizipativer Ort zu verstehen, bedeutet ihn tatsächlich auch reicher und vielfältiger und auch diverser zu machen. Und indem man eben andere Gruppen einbezieht in die Arbeit, werden auch andere Themen und andere Anliegen und auch andere Herangehensweisen an Ausstellung denkbar.
Da ist viel in Bewegung und man muss dazu sagen, zum Haus der Geschichte Baden-Württemberg gehören natürlich auch noch andere Häuser, sage ich jetzt mal, oder das bekannteste ist jetzt vielleicht das Hotel Silber, das ein authentischer Ort ist, weil eben frühere Gestapo-Zentrale. Und dann gerade aktuell wird in Laupheim das Museum zur Geschichte von Christen und Juden umgebaut und es soll ein Meilenstein werden, so wurde es angekündigt. Also wie wichtig sind auch so dezentrale Plätze auch für Sie, für die Darstellung der Landesgeschichte?
Ja, sie sind sehr wichtig und sie haben ihren Platz auch, denke ich, in unserem Haus. Aber zugleich bedeuten sie eben auch, Sie haben ja jetzt auch zwei Projekte genannt, die beides auch große Aufgaben und große Herausforderungen für uns. Das Museum in Laupheim zur Geschichte von Christen und Juden, das ist eine neue Konzeption. Wir machen, ist ein großes Haus, das sind über 1000 Quadratmeter, die da neu entstehen. Das ist eine riesige Fläche. Und auf einer solchen Fläche die Geschichte von Christen und Juden zu präsentieren, das ist wirklich eine große Aufgabe. Aber das Wichtige ist eben, also wir wollen das anhand von Beziehungsgeschichten machen, also Beziehungsgeschichten zwischen christlichen Laupheimern, jüdischen Laupheimern und das über den ganzen Zeitraum eben von einigen hundert Jahren, die da zusammenkommt und das zu erzählen, und neu zu erzählen, ist nicht vom Holocaust zu denken, sondern zu sagen, ja, was könnte es da auch für einen anderen Ansatz geben und wie könnte man das auch neu verhandeln? Wie schafft man es auf der anderen Seite auch, die Lücke sichtbar zu machen? Und die große Frage, warum sollen wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen? Warum sollen sich die Laupheimer und Laupheimerinnen mit diesem Thema beschäftigen, wo heute in Laupheim keine einzige jüdische Familie mehr lebt. Aber wenn man durch diese Stadt geht, gibt es ungeheuer viele Anknüpfungspunkte in der Stadt. Das beginnt mit dem jüdischen Friedhof, davor der Judenberg, eine der Wohnorte von jüdischen Familien, an denen ich viel ablesen kann. Das Wohnhaus von Karl Lemmle, dem Hollywood-Gründer, der aus Laupheim geboren ist. Warum ist ein Sportplatz nach Gretel Bergmann benannt? Wer war denn Gretel Bergmann? Und was hat es mit dem Roten Ochsen in Laupheim auf sich? Also da steht und fällt man an vielen Stellen in der Stadt über die jüdische Geschichte. Und dieses klar zu machen, deutlich zu machen mit einer App, das wird eine Aufgabe sein, die Erstellung dieser App und auch die Erarbeitung der App werden wir mit einem Museumslabor machen. Also auch hier deutet sich an partizipativer Einsatz, Einbeziehung auch der Bevölkerung, der Schüler und Schülerinnen in Laupheim, um auch sie gleich mit in diesem Prozess der Entstehung des neuen Museums mitzunehmen und sie auch nach ihren Wünschen, nach ihren Anliegen, auch nach ihren Vorstellungen zu fragen. Und diese Präsentation im Stadtraum macht gleichzeitig Werbung für das, was im Museum stattfinden kann Und aus dem Museum heraus kann man wieder Werbung machen für das, was dann auch im Stadtraum sichtbar werden wird.